Liebe ist etwas, was Rahab, diese Frau von der Stefano, ja schon so ein wunderbares Bild gemalt hat, wohl in ganz verschiedenen Varianten kannte. Wir haben es gehört, als Prostituierte war Liebe, zumindest Liebe in Anführungszeichen, sozusagen irgendwie ihr Geschäft. Doch die Bibel legt den Hauptfokus und die Hauptaugenmerk bei Rahab noch einmal auf etwas ganz anderes. Und zwar auf eine andere Art auch von Liebe. Und wir sehen das gerade in diesem Gespräch, das Rahab dann hat mit diesen zwei Kundschaftern. Und ja, wir werden den Text nachher lesen. Wir sehen das in diesem Gespräch. Es wird da konkret. Und es liegt das Hauptaugenmerk auch auf eine Frau, die eben eine Offenbarung hatte von diesem Gott Israels. Sie hat Erstaunliches, was sie erkannt hat, was sie weiß über diesen Gott und auch über die Pläne dieses Gottes. Und dann ist da noch der dritte Punkt, auch den hat Stefano schon erwähnt. Rahab weiß, dass sie Rettung braucht. Sie weiß, dass sie Rettung braucht. Und sie sucht diese Rettung und geht ganz gezielt auf diese Rettung zu. Wie ist das mit dir? Weißt du, ob du Rettung brauchst oder nicht? Und wo stehst du auf diesem Weg? Wenn wir den Fokus auf diese Dinge legen, dann können wir mit Fug und Recht sagen, mir, du und ich, wir sind ausgewählt wie Rahab. Und ich lese dieses Gespräch jetzt aus Josua 2, die Verse 8 bis 15, das Rahab mit den Kundschaftern hatte. Vers 8. Aber bevor sie sich schlafen legten, das sind die Kundschafter, stieg sie, das ist Rahab, zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind. Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zog, und was ihr den beiden Königen der Ammoniter getan habt, die jenseits des Jordans waren, dem Schihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Aber als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinem Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern samt allen, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seele vom Tod erretten werdet. Da sagten die Männer zu ihr, unsere Seele soll an eurer Stadt sterben, wenn ihr diese unsere Sachen nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn der Herr uns das Land gibt, dann werden wir Gnade und Treue an dir erweisen. Da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus befand sich an der Stadtmauer und sie wohnte an der Stadtmauer. Erstens, Rahab. Zum zweiten Mal erleben wir jetzt, wie das Volk Israel vor den Grenzen dieses Landes steht. Es ist das verheißene Land. Ein Land, in dem Gott ihnen gesagt hat, in diesem Land wird Milch und Honig fließen. Und zum zweiten Mal erleben wir, wie Gott sie eingeladen, ja aufgefordert hat, in dieses Land einzuziehen und dieses Land jetzt auch in Besitz zu nehmen. Und zum zweiten Mal, und da könnte man sich fragen, ist das nötig oder ist es überflüssig, sehen wir aber, wie eben zwei Kundschafter ausgesandt werden. Also noch einmal kommt diese Sache mit den Kundschaftern. Und wir haben ja vor 2 Wochen schon darüber gehört, oder? Aber es hat sich natürlich, einige Dinge haben sich verändert. Da ist die alte Generation gestorben in der Wüste. Es sind schließlich fast 39 Jahre vorbei. Aber Mose ist auch gestorben und nur noch Josua und Kaleb haben überlebt. Die leben noch. Und Josua ist jetzt der Leiter des Volkes Israel. Und ja, anstatt 12 Kundschafter hat Josua nur noch 2 gesandt. Und diese Kundschafter sind jetzt auf dem Weg, sie gehen vorwärts, überqueren den Jordan und gehen nach Jericho in diese Stadt, die sie wissen, ihr erstes Ziel sein wird, wenn sie in dieses verheißene Land hineinziehen werden. Und sie kommen in ein Haus und vermutlich halten sie es geeignet, nicht nur, weil sie da übernachten können, sondern auch sonst geeignet für ihre Zwecke, und es ist das Haus von Rahab. Und wie das Stefano schon so schön gesagt hat, Rahab ist eine wirklich interessante Frau, eine spannende Person. Sie ist eine Frau, die weise ist. Wir sehen das in diesem Dialog, die intelligent ist. Wir sehen das an dem, wie sie handelt. Sie ist eine Frau, die ja auch geistlich weit offen ist und irgendwo wach. Und es stimmt, sie ist eine Prostituierte. Wir lesen das im Vers 1. Aber vermutlich ist sie nicht eine Prostituierte, einfach so eine normale Prostituierte, sondern sie ist irgendwo etwas Spezielles. Irgendwie muss das so sein, denn das Haus, in dem sie lebt, das gehört ihr. Es ist ihr Haus. Sie hat also irgendwo eine Sonderstellung. Sie ist unabhängig, das bedeutet auch, dass sie, weil sie eine Prostituierte ist, bedeutet es auch, dass sie unabhängig und nicht verheiratet ist, aber sie hat dieses Haus. Und im Vers 19 wird uns gesagt, dass dieses Haus eine Doppeltüre hat. Es ist also eher ein größeres, ein feudaleres Haus. Vielleicht nicht das größte, aber sicher nicht das kleinste. Sie ist also irgendwo wohlhabend. Und dass sie wohlhabend ist, das zeigt uns noch etwas anderes. Sie lässt ja dann eine Schnur runter zum Zeichen für ihre Rettung. Und diese Schnur, die ist sehr wertvoll. Nicht die Schnur, sondern die Farbe. Wisst ihr, wie die Farbe war? Rot. Rot war ein absolutes Luxusprodukt. Ein absolutes Luxusprodukt zu dieser Zeit. So, sie hat Unabhängigkeit, sie ist irgendwo wohlhabend und sie hat auch Achtung bei den Leuten. Vermutlich kannte sie die ganze Stadt, also die ganze Stadt kannte sie. Und auch der König, der hat sie gekannt. Und wir sehen auch, wie sie umgeht mit diesen Männern, seien das die Kundschafter, die als Fremde zu ihr kommen. Oder seien das dann die Soldaten oder die Gesandten des Königs, die ebenfalls zu ihr kommen. Sie geht mit ihnen seriös, souverän und wirklich offen um. Sie bewegt sich in diesen Kreisen ganz natürlich. Und das als Frau, das bedeutete etwas damals. Verhandelt hat sie auf Augenhöhe mit diesen Männern. Auf Augenhöhe. Etwas ganz Spezielles. Und vor allem, als die Soldaten gekommen sind, wie sie mit ihnen umgeht, das ist auch speziell. Normalerweise würde man denken, okay, das ist eine Prostituierte, jetzt kommen die Soldaten des Königs, die werden sie zur Seite schieben, in ihr Haus reindringen und das Haus durchsuchen. Aber genau das passiert nicht. Sie stehen an der Tür, achtungsvoll vor dieser Frau. Stehen an der Tür und sie lassen sich von Rahab abwimmeln. Und sie lassen sich buchstäblich von dieser Frau in die Wüste schicken. Wirklich in die Wüste. 2-3 Tage sind sie dann unterwegs in dieser Wüste. Auch das zeigt, irgendwo hat diese Frau eine Sonderstellung. Sie ist unabhängig, sie hat Wohlstand, sie hat Achtung in der ganzen Bevölkerung. Und die Frage, wenn wir dieser Frage nachgehen wollen, ist, weshalb oder warum könnte das sein? Und ich glaube, es gibt einfach vom Umfeld, von der damaligen Zeit und von der damaligen Situation her, fast nur diese Möglichkeit, oder die ist am wahrscheinlichsten, denke ich, dass sie als Tempelprostituierte begonnen hat zu arbeiten. schon früher. Und dass sie in diesem Dienst für diesen Gott irgendwo eine gewisse Art Karriere gemacht hat. Vielleicht dahin, dass sie Priesterin geworden ist oder so etwas. Das würde ihre Stellung und ihre Position erklären oder zumindest etwas erklären. Und als heilige Dienerin hätte sie Sex angeboten im Auftrag ihres Gottes oder ihrer Götter und sie hätte den Geschlechtsakt vollzogen als eine Art Ritual, Götzendienst. Und das ist bekannt. Man liest das in antiken Quellen von Griechenland, von Indien, vom Zweistromland und natürlich vor allem auch in der Umgebung des heutigen Israels und von Israel selber, also von dieser Region Israel. Es passt perfekt zu dem, was die Bibel im Gesamtzeugnis auch sagt über den Götzendienst oder die Götteranbetung der Kanaaniter, bevor oder auch nachher später noch bei den Israeliten, die da in diesem Land Kanaan oder jetzt Israel stattgefunden hat. Und irgendwie passt es eben auch sehr gut zum Leben von Rahab. Wie die Situation in diesem Moment ist, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob Rahab ein Gästehaus jetzt führt, vielleicht gepaart mit einer Art Etablissement oder ob es nur ein Gästehaus ist, das steht hier nicht. Aber klar ist, und das ist sehr eindeutig, die zwei Männer, die gehen zu ihr, um bei ihr zu übernachten. Nur zu übernachten. Und vielleicht auch deshalb, weil in diesem Haus sehr viel läuft, weil ein Kommen und ein Gehen ist, weil sich der Who is Who dort trifft von Jericho, ich weiß das nicht, aber das könnte mit ein Grund sein und es ist öffentlich und deshalb sind sie also da. Und jetzt passiert Folgendes, Rahab spürt oder merkt irgendwie, dass diese Kundschafter, die da fremd sind, in ihrem Haus sind, dass die in Gefahr sind und sie versteckt sie. Und kurz darauf kommen diese Soldaten, klopfen an die Tür und fragen nach diesen Kundschaftern. Und wie gesagt, Rahab kann sie abwimmeln. Und dann geht sie hoch zu diesen Kundschaftern, die auf dem Dach des Hauses versteckt sind, und sie spricht mit ihnen. Und bevor sie sie an einem Seil dann über die Mauer runterlässt und aus der Stadt entkommen lässt, erzählt sie eben den Kundschaftern all das, was sie weiß. Und das ist zweitens, rechne mit Offenbarung. Der Name Rahab bedeutet weit. Offen, geräumig. Und genau das sehen wir irgendwo bei Rahab. Sie war offen für Menschen. Sie war offen für Menschen aller Art. Und sie war auch offen auf der geistlichen Ebene. Ich habe das schon angetönt. Und gerade wenn sie vielleicht so einen Dienst als Priesterin oder so etwas gehabt hat, dann war sie auch bewandt in diesen Dingen. Aber sie war vor allem offen auch für eben den Gott Israels. Und sie war offen für das, was jetzt kommt. Und jetzt ist es eigentlich erstaunlich, was sie alles weiß. Ich meine, was hatte sie für Möglichkeiten, Informationen zu sammeln? Eigentlich keine. Nur das, was sie gehört hat, was andere in der Stadt erzählt haben. Es gab noch kein Internet, oder? Google weiß heute vielleicht alles, aber damals war es noch nicht so. Oder? Also sie, woher weiß sie diese Dinge? Und vor allem, wie beurteilt sie das? Und sie kommt und sie sagt, ich weiß, dass euer Gott mächtig ist. Ich habe das gesehen. Und ich weiß, die Situation ist so, dass unser Volk vor Angst zittert. Sie zittern vor Angst. Woher weiß sie das? Ich erinnere mich, wenn so eine geistliche Beurteilung der Situation, erinnere ich mich an Johannes 4, wo wir Jesus sehen, nachdem er dieses Gespräch gehabt hat mit der Frau am Brunnen. Und dann die Jünger, die zurückkommen, und er sagt den Jüngern: Ich sehe, das Feld ist weiß zur Ernte. Jesus beurteilt eine geistliche Situation. Und er ist der Einzige, der das merkt, oder? Es ist nicht einfach, die Situation in einer Region, in einer Gesellschaft oder in unserem Umfeld geistlich wirklich passend zu erkennen und zu wahrzunehmen. Das ist nicht einfach. Und Rahab hat von diesen Wundern gehört, das wurde erzählt, aber sie hat auch darüber hinaus weitergedacht. Sie hat weiter geforscht vielleicht, weiter studiert und vielleicht auch mit allen Künsten des Gebets, die sie gekannt hat, hat sie um Orientierung gefragt. Und sie kommt jetzt mit einem Statement, das ist ungeheuerlich. Sie sagt nämlich: Ich weiß, euer Gott ist der Gott im Himmel und auf der Erde. Und damit sagt sie, es ist der einzige Gott. Es gibt keinen anderen. Der ist lebendig. Einen anderen gibt es nicht, der sowas tun kann. Und das ist so sensationell, wie sie diesen Gott hier beschreibt. Und dann kennt sie auch noch, was er vorhat. Und sie sagt, und ich weiß, ihr werdet dieses Land einnehmen. Sie weiß das alles. Und die große Frage ist, woher weiß sie das? Wir haben es schon gesagt, oder Google, das funktioniert bei ihr nicht. Und es ist mit unserem Wissen, denke ich, ganz allgemein. Wissen ist gut. Wir sollen uns Wissen aneignen. Aber Wissen hat bestimmte Grenzen. Wir können nur wissen, was wir erforschen können, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Das können wir wissen. Das, was in der materiellen Welt passiert, das können wir wissen. Und letztendlich auch das, was wir schlussfolgern können, hört irgendwo auf, nämlich genau hier, an der Obergrenze unserer Vernunft, oder? Hier hört es auf. Mehr können wir dann nicht mehr wissen. Hier hört es auf. Und das ist für unsere ganze Welt dasselbe. Die Obergrenze, die gibt es, und das ist die Vernunft. Dort, wo sie aufhört. Und wenn wir jetzt Erkenntnis brauchen, die höher ist, die weiter ist, die tiefer ist, die unsichtbare Welt betrifft, dann braucht es einen Gott, der über all dem steht, der über unserer Vernunft steht, der ein Schöpfer ist und der von oberhalb in unsere Welt hineinspricht, in unsere Welt hineinwirkt, uns begegnet, uns Erkenntnis schenkt. Und ich glaube, genau das ist die Art von Erkennen, von der Rahab spricht. Ich habe erkannt das. Sie hat Offenbarungserkenntnis, Offenbarungswissen. Und das ist natürlich mega spannend. Denn genau das ist etwas, was wir eben auch haben können. Offenbarungserkenntnis und Offenbarungswissen. Ein Beispiel. Ich konnte mit 5, 6 Jahren konnte ich lesen. Ich habe mit 7 oder 8 oder 12 und mit 14 wieder habe ich die Bibel gelesen. Immer wieder habe ich aus der Bibel gelesen. Ich konnte die Wörter sagen, ich konnte die Sätze aneinander reihen. Ich verstand einen Teil des Inhalts, aber eben nur einen Teil. Und vieles blieb mir verborgen, vieles war mir zu kompliziert, zu schwierig. Ich konnte es nicht verstehen. Es sagte mir nichts. Und erst in dem Moment, als ich Jesus Christus in mein Leben eingeladen habe und den Heiligen Geist empfangen habe, in dem Moment begann diese Bibel lebendig zu werden für mich. Es sprach zu mir, ich konnte verstehen, was hier gesagt ist. Das meiste verstehe ich. Und es wirkte auf mich, dieses Wort wurde lebendig. Es begann mich zu hinterfragen, es begann mich zu verändern, es begann mich zu umgestalten und zu führen und zu leiten. Das ist ein Beispiel für Offenbarungserkenntnis. Es ist der Geist Gottes, der Offenbarungserkenntnis schenken kann und auch schenken möchte. Und das macht er auch in Situationen, wo die Bibel vielleicht eben nichts sagt dazu. Er hilft uns bei Entscheidungen und er führt und er leitet uns. Er schenkt uns diese Einsicht. Wir lesen in 1. Korinther 2, Vers 14 und 15, wo Paulus dann eben schreibt, dass eben ein natürlicher Mensch nicht annehmen kann, was vom Geist Gottes gewirkt oder gegeben wird oder gesagt wird. Denn für diesen natürlichen Mensch ist es dumm, Torheit, dumm. Aber der Geistliche, der kann alles beurteilen. Und die Bibel stellt ja heraus und sie sagt, dass der Geist Gottes auf die Welt gekommen ist am Pfingsten, um uns zu führen und um zu leiten. Er ist gekommen, um uns zu überführen von Sünde. Er ist aber auch gekommen, um uns zu trösten. Er ist der Tröster. Und er ist auch gekommen, um uns zu befähigen, uns zu begaben und noch vieles, vieles mehr. Der Geist Gottes ist da, er möchte wirken und er möchte uns leiten. Und die Frage ist jetzt, ja, wie ist das denn? Wer ist jetzt dieser Geistliche, der alles beurteilen kann? Oder der beurteilen kann? Nun, der Geistliche ist ganz klar derjenige, der diesen Heiligen Geist empfangen hat. Der kann beurteilen, der geprägt ist von diesem Heiligen Geist, der alle seine Bereiche des Lebens, angefangen vom Herz, über den Verstand und über all sein Tun und seine Wege für den Heiligen Geist öffnet und ihm die Kontrolle dafür schenkt. Und sagt, ja, wir müssen auch immer wieder uns neu erfüllen, indem wir, das ist dieser Vers, den wir gelesen haben beim Lobpreis, zueinander singen in Psalmen und geistlichen Liedern. Und wir haben ja gesehen, wie das funktioniert, oder? Wenn Stefan und Salome zueinander in geistlichen Liedern singen, oder? Aber uns erfüllen lassen von diesem Heiligen Geist. Und eben, wie es Römer 8 und Galater 5 sagen, in diesem Geist wandeln. Das ist der Geistliche. Und der hilft uns dann auch zu beurteilen. Er hilft uns aber auch, Erkenntnis, also geistliche Erkenntnis zu schenken. Zu sehen, was tiefer liegt. Zu sehen, um was es effektiv geht. Ich habe vor 2 Wochen dazu ermutigt, die Serie «The Chosen» zu schauen. Es ist eine Filmserie über das Leben Jesu. Und ich habe in der Zwischenzeit, und ihr kennt mich, ich habe in der Zwischenzeit auch gesehen, dass es offenbar Kritik an dieser Serie gibt. Und ich habe mir diese Kritik auch angeschaut. Weil es liegt mir am Herzen zu sehen, was da gesagt wird, auch von beiden Seiten. Und ich habe mir das dann wirklich zugeführt und ich habe aber entdeckt, dass es nur ganz wenig wirklich haltvolle oder stichhaltige Begründungen gibt, die diese Serie hinterfragen. Und natürlich kann man über gewisse Dinge so oder so auch unterschiedlicher Meinung sein, aber was mich am ehesten noch angesprochen hat, ist diese Aussage, dass The Chosen offenbar zu wenig klar von der Gottheit Jesu spricht. Wenn ich aber die Serie schaue, und ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar Episoden mehr geschaut als nur die ersten 2, und wenn ich diese Serie schaue, dann entdecke ich, dass sich genauso, wie sich die Gottheit Jesu in den Evangelium entwickelt, wie sie sich zeigt und offenbart, zeigt sie sich auch in diesen Filmen. Und ja, wir sind ja, also ich bin jetzt mit dem Schauen, bin ich erst irgendwo in der Mitte der 2. Staffel. Also ich habe noch nicht allzu viel gesehen. Aber bis jetzt passt das. Und das wäre für mich wichtig, wenn hier die Gottheit Jesu nicht gekommen wäre, dann hätte ich ein Problem gehabt. Aber so habe ich kein Problem oder nur wenig Probleme. Und ich sehe viele positive Dinge. Ich sehe mit Freude, wie konkret die historischen Hintergründe erarbeitet und dargestellt werden. Ich sehe sehr, sehr gerne, wie das Alte Testament hineingebracht wird, um das Neue zu verstehen. Ich sehe es noch sehr viel mehr und sehr viel, wie soll ich sagen, mit Begeisterung, dass eben die Wunder als Wunder gezeigt werden. Es gibt auch Jesusfilme, die zeigen das ganz anders. Und mir gefällt auch die Art und Weise, wie vieles von den Dialogen unter den Jüngern mit Sprachen, Gesten und so weiter eigentlich von heute dargestellt und gezeigt wird. Und ich glaube, da müssen wir immer wieder auch schauen, was wirkt so etwas. Und ich bin, das habe ich mir inzwischen auch sagen lassen, nicht der Einzige, der diese Filmserie schaut. Es müssen Millionen sein. Und das freut mich natürlich. Und ich glaube, genau um das geht es. Jesus soll den Menschen auf eine andere Art neu vorgestellt, gezeigt werden. Es ist so wichtig, dass die Leute mit Jesus in Berührung kommen. Es ist so nötig. Wir haben das heute in unserer Gesellschaft nötig. Wir brauchen das. Und in diesem Sinne ist es für mich ein evangelistisches Werkzeug, das wirklich etwas auslösen kann und hoffentlich etwas bewirkt. Bewirkt, dass Menschen Jesus finden. Das würde mich sehr freuen. Und ihm ganz persönlich begegnen. Und das ist drittens, Rettung ist für dich. Rahab beurteilte die Gesamtsituation geistlich, aber sie beurteilte auch ihre persönliche Situation. Und sie beurteilte sie richtig und ihr war ganz klar, dass sie ebenfalls sterben würde, wenn die Israeliten in dieses Land hineinkämen und dieses Land auch einnehmen würden. Und sie machte sich auf den Weg, innerlich, gedanklich, und sie suchte Rettung. Sie suchte Rettung und für sie war klar, das hatte sie erkannt, Rettung gibt es nur bei diesem einen Gott, diesem Gott von Israel, vom Volk Israel, diesem lebendigen, mächtigen Gott. Und deshalb beweist sie jetzt eigentlich im Gespräch ihre geistliche Einsicht in all das und zeigt auch diese ganz andere Art von Liebe, die sie verstanden und die sie auch lebt. Zeigt sie jetzt. Sie sagt nämlich, im deutschen Text heißt es, zu den Kundschaftern sagt sie, hey, ich habe euch Gnade erwiesen. So heißt es im deutschen Text. Im Hebräischen steht für Gnade dieses Wort Chesed. Und dieses Wort Chesed heißt liebevolle Begegnung oder liebevolle Aktion oder Liebe in Aktion. Oder man könnte auch sagen, es ist wie ein Vater, der sein Kind liebt und deshalb hilft. Also es ist diese Komponente der Tätigkeit ist damit drin. Und deshalb wird in den Psalmen, aber auch sonst im Alten Testament sehr oft dieses Wort dafür gebraucht, um zu zeigen, dass Gott ein Vater ist, der hilft, der etwas bewirkt, der schenkt. Und zwar aus lauter Liebe. Aus lauter Liebe. Das tut er, weil er die Menschen liebt, begegnet er ihnen. In der jüdischen Allgemeine, in einem Glossar, die das zur Verfügung stellt, wird Chesed wie folgt beschrieben. Chesed ist die absolute Liebe, die keine Bedingungen stellt, keine Gegenleistung erwartet. Auch ist sie viel mehr als die Liebe zwischen Mann und Frau. Im zwischenmenschlichen Bereich ist Chesed ein göttliches Ideal, dem es nachzueifern gilt, indem man sich um Kranke und um Verstorbene kümmert, gastfreundlich ist gegenüber Fremden, mittellose Bräute ausstattet, untereinander Frieden stiftet und vieles mehr. Rahab argumentiert gegenüber den Kundschaftern mit diesem Wort. Und diese Art von Liebe, die erinnert mich natürlich an diese Liebe, die wir im Neuen Testament Agape nennen. Diese selbstlose Liebe, die Gott hat und zeigt. Es ist eigentlich dasselbe, vielleicht noch etwas aktiver. Aber sonst ist es dasselbe. Diese einmalige, unglaubliche, selbstlose Liebe Gottes. Und so ist Gott. Und Rahab argumentiert also jetzt gegenüber diesen Kundschaftern mit dieser Art Liebe und die Kundschafter antworten und sagen, ja, wir werden dir diese Liebe erzeigen und wir werden schauen, dass du gerettet wirst. Und das haben sie ja dann auch gehalten. Und genau so ist unser Gott. Er geht auf Menschen zu mit dieser Liebe. Er liebt sie aus tiefstem Herzen. Und er möchte, dass diese Liebe Bahn gewinnt und dass sie zu den Menschen hinkommt. Das ist sein Anliegen und dafür wird er konkret und wird er auch praktisch. Er möchte Menschen aus seiner Liebe retten. Und jetzt sagst du vielleicht am Fernseher, ich muss gar nicht gerettet werden. Für was? Meine Stadt steht nicht vor einer Belagerung, wie das bei Jericho ist. Ja, aber da ist der Tod. Und ich kann dir versichern, nach dem Tod geht es nicht einfach nicht mehr weiter. So zumindest sagt es die Bibel ganz klar. Und ich kann dir auch versichern, es können so viele Menschen, wie immer das wollen, können sagen und nachher ist alles gut, dann ist man im Himmel, man schaut runter und lächelt. So sieht es die Bibel nicht. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt eine Wahl. Man ist bei Gott oder man ist nicht bei Gott. Man ist getrennt von Gott. Und du kannst diesen Teil ruhig Hölle nennen, wenn du das möchtest. Aber diese Entscheidung, die gilt es hier zu treffen. Und deshalb der Grund, weshalb wir eben diese Trennung von Gott haben, das ist unser Fehlverhalten, unsere Sünde. Und deshalb brauchen wir eine Entscheidung. Und wie das letzten Sonntag sehr bildhaft gesagt worden ist, ist Gott zornig über Sünde. Aber aus seiner Liebe hat er einen Weg gefunden, seinen Zorn hat er auf Christus gelenkt. Und deshalb ist Christus gestorben, unschuldig am Kreuz, aber er ist gestorben für dich, für mich, für jeden von uns. Und er hat bezahlt für all das, was wir falsch machen in unserem Leben. Und jetzt kann die Liebe Gottes Bahn brechen. Und sie kann zu dir kommen und du kannst gerettet werden, wenn du das willst. Du kannst Jesus Christus, und er ist der Einzige, der jetzt Vergebung für Sünden geben kann. Und er ist der Einzige, der eben diese Mittlerstelle eingenommen hat. Durch ihn allein können wir zum Vater, eben zu Gott gelangen. Und das ist Rettung, die wir brauchen, die jeder von uns braucht. Wir brauchen Rettung. Vielleicht sagst du aber jetzt, du weißt gar nicht, was ich getan habe, Emil. Ich kann gar nicht mehr gerettet werden. Was ich getan habe, war so schlimm. Dann möchte ich dir sagen, schau auf Rahab. Rahab, eine Prostituierte. Rahab, eine Lügnerin. Rahab, die soeben ihr ganzes Volk verrät. Da ist nämlich Verrat im Spiel, ganz klar. Ist das, was du getan hast, schlimmer? Und schau, wie Gott auf Rahab zugeht. Noch bevor sie überhaupt in diese Situation kommt, wo sie eben gerettet werden will und das ausspricht auch gegenüber den Kundschaftern, begegnet er ihr und schenkt ihr Erkenntnis. Und er schenkt Erkenntnis, dass er derjenige ist, der retten kann. Und er holt sie da raus. Und erst später, als sie Teil von seinem Volk wird, also vom Volk Israel wird, wird sie vermutlich dann erfahren, was für ethische und moralische Maßstäbe dieser Gott auch hat. Also Gott kommt nicht zuerst mit, ich erwarte das, sondern Gott kommt, ich möchte dich. Und dann wird er dir helfen und er möchte dich retten. Und genau um das geht es. Rettung ist für jeden. Gott bietet sie an durch Jesus Christus. Und ich möchte dich einladen, rede mit Jesus darüber, denn das ist es, was er anbietet. Diese unverdiente, aber tätige Liebe, die sich chesed. Er rettet dich, wenn du darum bittest. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen. Und ich mache das so, dass ich so eine Art Rettungsgebet spreche. Und ich spreche einfach einen Satz. Und jeder, der das möchte, ob zu Hause oder auch hier, der kann das einfach für sich leise nachsprechen. Ich möchte euch bitten, die Augen zu schließen, Köpfe zu neigen. Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass du ein Gott der Liebe bist. Und Vater, ich habe erkannt, dass ich Rettung brauche. Ich habe gesehen, dass Sünde in meinem Leben ist und dass die mich trennt von dir. Und deshalb möchte ich dich bitten, Jesus Christus, vergib mir meine Sünde. Ich möchte dich bitten, komm in mein Leben und werde Herr über mein Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du mich erfüllst mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Und dass du mich annimmst als dein geliebtes Kind. Und dass du mich befreist und rettest von all dem, was mich belastet. Und ich bitte dich auch, gestalte mit mir mein Leben neu. Danke dafür, dass du das tust. Und danke dafür, dass du mich annimmst als dein geliebtes Kind. Amen.